herzlich willkommen zum aktuellen Off-the-Record-Podcast hier aus dem Haus der Wirtschaft, HDW zu Brattelen. Zu Gast ist Christine Frey. Sie ist Mitinhaberin von der SBS AG hier im HDW zu Brattelen und sie ist seit 2015 FDP-Landrätin. Sie ist Präsidentin vom Hauseigentümerverein Münchenstein und Präsidentin von der Energieliga. Kurz, sicher eine der bekanntesten und vor allem der aktivsten Politikerinnen hier im Kanton. Mein Name ist Michael Köhn. Christine, herzlich willkommen. Ich bin jetzt wieder heim. Die Firma ist im HDW. Also, du bist auch wie wir hier daheim. Wir sind hier im Gamark. Wir sind jedes Mal in einem anderen Sitzungszimmer, wo wir die Aufnahmen machen. Gamark, bist du schon einmal dort gewesen?
Ja, ich war als Kind schon mal in Frankreich in der Gamark gewesen. Inspiriert hat mich vor allem hier der Landhausstil, den sie dort haben. Wir haben ja jedes Zimmer, Sitzungszimmer anders gestalten. Und ich habe gedacht, das wäre doch noch etwas, das Helle, das Frische. Darum hat es hier auch ein Velo mit Lavendelsträusschen, das dann auch symbolisiert. Wir sind in der Gamark.
Aber du hast die alle eingerichtet, die verschiedenen Sitzungszimmer hier vom Tages- und Eventcenter. Wenn du jetzt eins hast können aussuchen von diesen Sitzungszimmern für den Talk, welches hättest du genommen?
Ja, ich habe, glaube nicht so ein weibliches genommen. Ich hatte, glaube eher eins, was ein bisschen männlich war. Das entspricht auch eher meinem Naturell. Ich glaube, ich bin bekannt dafür, dass ich kein Blatt vor den Mund nehme und dass ich sage, was ich denke. Und darum hatte ich, glaube eher ein Zimmer mit ein bisschen dunklerer Farbe. Es hat noch das Amazonas. Das hätte ich vielleicht genommen, genau.
Gut, das machen wir für ein anderes Mal dann.
Sehr gerne.
Wenn du sagst, ist das etwas, was in deiner Kindheit so war? Ist auch ein bisschen mehr so ein bisschen als Haudegen unterwegs?
Also eigentlich bin ich immer die Kleinste und die Feinste gewesen. Und wenn es um Weitsprung gegangen ist, dann bin ich immer die, die am wenigsten weit gekommen ist. Aber das Maulwerk, das ist hingegen schon als Kind vorhanden gewesen. Ich habe mich immer gewehrt, wenn ich gefunden habe, es ist etwas nicht gerecht. Ich habe, glaube auch schon früher immer gesagt, wer was, welche Rolle übernimmt, wenn man da Polizei spielt oder Räuber ist oder irgendwie. Ich glaube, dort ist es schon früher gekommen, dass Christine Frey weiss, was sie will.
Zu dem kommen wir dann später, oder? Das ist ein bisschen auf deinem Lebensweg wahrscheinlich recht wichtig. Ich habe auch gelesen über dich auf deiner Homepage, die du hast. Das gehört sich wahrscheinlich so als Politikerin. Musik, Reisen und Sport, das hat dich geprägt. Vom Weitsprung hast du jetzt schon ein bisschen erzählt.
Ja, also Musik, das habe ich müssen machen. Das war klar gewesen, dass,
also von den Eltern aus müssen machen.
Dass meine Mami gesagt hat, du spielst ein Instrument, das gehört zu einer Grundausbildung. Ich habe mich dann 5 Jahre durch Klavier durchgequält, habe dann gewechselt auf Geige, habe mich dort 2 Jahre durchgequält, bis sie mich getraut hat, zu sagen, ich möchte das eigentlich überhaupt nicht. Mein Herzenswunsch, das war eigentlich Reiten. Und so hat es dann einen Wechsel gegeben, von etwas, was ich nicht gern gemacht habe, zu etwas, was ich wahnsinnig gern gemacht habe.
Das heisst, die Musik war dann irgendwann fertig gewesen, und dann hat es Sport und das war Reiten gewesen.
Also ich muss sagen, ich war noch 2 Jahre in einer Kirchenchor gewesen. Ich kann Noten lesen, ich habe auch sehr gerne Musik. Also Musik spielt in dem Sinne eine grosse Rolle in meinem Leben, dass ich sehr gerne auf Spotify verschiedene Musikstile los. Das gibt Energie, das ist auch toll, mit Freunden zusammen Musik zu hören. Wenn ich da meine Einladungen mache, dann spielen wir zu später Stunde noch verschiedene Lieder abspielen und machen Liederrote. Finde ich eigentlich immer sehr witzig und es gibt einfach einen guten Mut.
Und was hast du mitgenommen? Was hat sich so geprägt aus deiner Kindheit, was ja bis heute verfolgen? Ist das falsche Wort? Oder hast du gerne mitgenommen, das oder so? Was sagst du, das habe ich dann schon geschaut, dass mir das später selber nicht auch passiert?
Also, was mir Eindruck gemacht hat in meiner Kindheit, war, dass meine Eltern sich immer engagiert haben, egal was sie gemacht haben, auch wenn mit den Nachbarn etwas angestanden ist, ist man geholfen. Und dass sich im Umfeld, im sozialen Umfeld engagieren und sich eingeben, das habe ich immer gerne gemacht. Und ich glaube, das prägt mich bis heute, wie mir kann man Ross stehlen. Auch wenn ich sehe, dass jemand Hilfe braucht, dann stand ich sofort zur Stelle. Und ich glaube, das ist das Bewusstsein, dass soziale Kompetenz, dass es wichtig ist und dass das auch den Zusammenhalt von der Gesellschaft fördert und dass man auch Verantwortung übernimmt für das, was man selber macht und wie man es vor allem auch macht. Also ich habe von Anfang an immer den Anspruch gehabt, hohe Qualität abzuliefern. Schon als Kind, wenn etwas nicht gelungen ist, dann habe ich es nochmal probiert, bis eigentlich das Resultat so war. Wie es mir passt, das hat sich dann schon ein bisschen in Richtung Perfektionismus entwickelt. Das prägt mich auch heute. Ich muss auch sagen, also 80-20-Regel ist manchmal schon auch okay. Es muss nicht immer 100% sein, aber das gibt mir auch große Zufriedenheit, wenn ich weiß, ich habe gute Qualität abgeliefert in dem, was ich mache, ob das jetzt in der Politik ist, ob das im privaten Umfeld ist oder noch selbstständig im Geschäft. Also wir sind bekannt dafür, auch wenn das Budget aufgebraucht ist, wir machen den Job zu Ende und wir wollen, dass der Kunde zufrieden ist und wir wollen vor allem auch selber zufrieden sein mit einer sehr guten Qualität, die wir abliefern.
Wir kommen noch auf die zwei Sachen noch zurück. Also Beruf und Politik, vielleicht zuerst schon das Private fertig machen. Das dritte war noch Reisen, aber das haben wir jetzt gar nicht geredet. Gamak ist es nicht, das habe ich verstanden. Aber Reisen ist immer etwas, was du auch gerne gemacht hast.
Ja, wir sind, wenn ich ein Kind war, oft mit einem Zelt oder dann mit einem Wohnwagen, sind wir bis auf Schweden. Und das hat mir dort schon Eindruck gemacht, wie ist es in anderen Ländern? Wie sind die Menschen dort? Was haben die für Gewohnheiten? Und heute muss ich sagen, prägt mich das schon sehr, weil jedes Mal, wenn ich zurückkomme in die Schweiz, denke ich, mein Gott, haben wir es gut hier. Es ist einfach das ganze System, das wir hier haben in der Schweiz, die Sicherheit, die Lebensqualität, Wohlstand. Das ist schon sehr eindrücklich, wenn man in andere Länder geht. Und erdet einem auch ein bisschen als Politiker, wenn man so denkt, was für hohe Ansprüche da wir haben, gerade im Zusammenhang mit dem Klimaschutz. Denke ich auch, geht doch ein bisschen reisen und schaut mal, wie es in anderen Ländern läuft.
Und bei all dieser Abenteuerlust und, ist es eigentlich so, dass du immer in Baselbiet gewohnt hast. Du bist in Aschpfäffingen aufgewachsen, bist jetzt schon lange in Münchenstein. Was ist speziell für dich am Baselbiet?
Also ich bin im Bierstal aufgewachsen, tatsächlich Asch, Pfäffigen. Da fühle ich mich daheim. Alle, die auch hier aufgewachsen sind, mit denen fühle ich mich schon per se verbunden, weil man irgendwie einen ähnlichen Humor hat, weil man die ähnliche Kindheit erlebt hat, im Sinne von, wie sind unsere Schulen, wie verbringen wir unsere Freizeit, was sind unsere Sprüche gewesen, wo wir Teenager gewesen sind. Ich fühle mich sehr wohl hier im Bierstal. Ich kann mir jetzt, glaub, nicht vorstellen, ins Oberbaselbiet zu ziehen, weil ich finde, das Bierstal hat unglaublich viele Vorteile. Du bist schnell überall, hast aber trotzdem viel Erholungsgebiet. Also bist irgendwie in einer Viertelstunde aber trotzdem im Wald. Also ich fühle mich da wirklich wohl. Münchenstein, wo ich jetzt wohne, das ist familiär bedingt. Mein Großvater ist in Münchenstein auf die Welt gekommen. Und ich habe mich dann auch einbürgern lassen. Ich bin eine Münchensteinerin. Und wird wahrscheinlich auch in Münchenstein bleiben.
Ist dein Großvater jemand, der dich auch geprägt hat?
Ja, mein Großvater war ein eher strenger Mann gewesen, hat sich aber auch sehr engagiert. Er war im Stiftungsrat von einem Altersheim. Ist gerne in die Berge. Wir sind auch mit aufs Tierbergli, weiss ich noch. Das war heftig, dort raufkraxeln. Und dann, wenn man aber oben ankommt, merkt man, dass sich der Aufwand gelohnt hat. Ist auch sehr symbolisch. Doch die Gradlinigkeit, die er hatte und die Einsatzbereitschaft, das hat mir schon Eindruck gemacht.
Wir kommen jetzt noch gerade auf Politik und Beruf. Wie schaltest du eigentlich ab, bevor wir dann das einsteigen? Brauchst du das überhaupt? Oder tauchst du manchmal auch ab? Oder ganz bewusst?
Nein. Ich bin schon ein Mensch, der immer an etwas herum studiert. Das ist mein Naturell. Ich bin servicebegierig. Ich bin recht schnell gelangweilt. Darum kommt mir eigentlich der Lebensstil, den ich habe, sehr entgegen. Ich habe den Beruf, der sehr abwechslungsreich ist. Also wir haben verschiedenste Projekte. Da hast du immer wieder andere Themenstellungen. Aber auch Politik, oder, wo immer wieder verschiedene Vorlagen kommen. Abstimmungskampagnen oder das Präsidium HEF Münchenstein oder das Präsidium auch von der Energieliga. Geben mir so eine Themenvielfalt, die eigentlich meinen Bedürfnissen entgegenkommen. Kommt nach Vielfältigkeit. Ich muss nicht abschalten in dem Sinn, dass ich jetzt bewusst Yoga mache oder so. Mhm. Ich kann, wenn ich heimkomme, kann ich gerade abends fahren. Auch wenn ich am Wochenende weggehe, zwei Stunden später, habe ich dann schon im Ferienmodus geschaltet. Ich glaube, ich habe sehr einen gesunden Umgang eigentlich auch mit Stress. Für mich ist der Stress gibt's eigentlich nicht. Ich finde, du kannst immer selber entscheiden, wie du in Situationen umgehst, wo der Druck hoch ist. Ich finde, auch in unserem Alter sollte man das langsam gelernt haben. Sonst ist etwas nicht gut.
Gut, steigen wir in die Politik ein. Das ist schon sehr, sehr spannend, auch der Werdegang, den schauen wir gerade noch schnell zusammen an. Warum geht man überhaupt in die Politik? Ich habe es am Anfang gesagt, du bist sicher die aktivste Politikerin im Parlament, also ganz viel Vorstöße, gerade in letzter Zeit auch sehr viel, was medial aufgenommen wird, etc. Immer Anliegen um KMU, Anliegen auch um Hauseigentümer. Was treibt dich dort an? Was geht dir dort so ein bisschen Saft?
Ja, also grundsätzlich ist das, hat das etwas mit Wert zu tun. Oder? Ich mache mir sehr oft Gedanken, woher kommen wir eigentlich? Woher kommt der Wohlstand, den wir haben? Und wenn ich dann eben wieder zurückschaue auf die Familie, dann unsere Grosseltern haben nach dem Krieg, oder, sind die so jung gewesen und haben das aufgebaut. Unsere Eltern, denen ist schon ein bisschen besser gegangen. Die sind dann so in den 70er, 80er Jahren, hat es ja wahnsinnige Wirtschaftswachstum gegeben. Die sind dann voll da drinnen gewesen und ich habe immer gelernt, wenn du dich viel einsetzt, wenn du eine Weiterbildung machst, wenn du bereit bist, Verantwortung zu übernehmen und viel zu arbeiten, dann bedeutet das auch, dass du mehr Lohn hast, du kannst dir mehr leisten, du kannst vielleicht von einer Dreizimmerwohnung in eine Vierzimmerwohnung ziehen. Also das Bewusstsein, woher der Wohlstand kommt, ist mir sehr präsent. Und ich beobachte eigentlich mit Sorge, wie man jetzt auch im Zug vom Klimawandel, wo links-grün den Wohlstand gefährden, indem immer mehr Übergriffe aufs Eigentum oder auf die Wirtschaft stattfinden und wir uns gar nicht bewusst sind, woher kommt das und was bedeutet das eigentlich für unsere Lebensqualität. Und das ist ein bisschen mein Motor. Ich finde, auch die FDP, wir sollten viel mehr auch als Wirtschaftspartei oder KMU-Partei wahrgenommen werden. Woher kommt das Geld, dass wir auch so eine gute Bildung haben, ein gutes Gesundheitssystem haben, Sicherheit haben. Das ist etwas, was mich eigentlich jede Woche bewegt, oder? Auf übergeordneter Ebene, wenn wir Vorlagen haben, denke ich, dürfen wir das nie vergessen und muss das im Hinterkopf haben, wenn man dann über konkrete Sachen diskutiert.
Also sind es übrigens zwei Sachen. Das eine ist, zu dem Sorge zu haben und das immer wieder mitzugeben und in der Politik zu schauen und sich auch dagegen wehren, über Angriffe von anderer Seite. Und ein bisschen auch das, ja, sagen, mir geht's gut und so, und das hört man ja noch viel, oder? Ich mache jetzt irgendetwas, möchte der Gesellschaft etwas zurückgeben, oder ist es wirklich mehr einfach, ich möchte mich politisch wirklich so engagieren, dass das, was für mich wichtig ist, oder? Und in meinen Werten auch wichtig ist, dass ich das kann beschützen, so gut ich kann.
Ja, das ist wahrscheinlich vor allem ein bisschen etwas. Ich bin eingestiegen in Politik im 2004, 2005. Damals haben wir das Hausbau in Münchenstein und dann ist mir klar gewesen, wenn ich mich noch mit definitiv niederlasse, dann möchte ich etwas machen. Da war ein Kinderkleid gewesen. Ich habe 100% als Hausfrau amtiert und ich war schon ein bisschen geistig unterfordert gewesen. Und das war für mich eigentlich eine ideale Möglichkeit gewesen, mich mit Themen auseinanderzusetzen, Verantwortung zu übernehmen. Und so bin ich dann auch in die Sektion Münchenstein eingetreten. Ist für mich auch klar gewesen, dass es die FDP muss sein. Freiheit, ja, liberal, Eigenverantwortung, das ist eben etwas, was mich das Leben lang begleitet hat. Ich hätte mir nicht vorstellen können, in einer anderen Partei mich wohlzufühlen.
Du hast gesagt, im 2004, 2005 die ersten Schritte. Und dann ist es so stufenweise weitergegangen.
Ja, ich habe eigentlich immer offene Türen gefunden, vorgefunden. Es ist ja auch heute noch so, man braucht Leute, die wollen, sich engagieren. Ich bin dort im Vorstand von der FDP Münchenstein. Ich mag mich erinnern, sie haben damals unbedingt meinen Ex-Mann wollen, einen Vorstand, weil er hat Wirtschaft studiert und ich war ja in Anführungszeichen nur die Hausfrau gewesen, und er hat gesagt, er hat keine Zeit. Dann haben sie halt mehr genommen. Aber sie sind dann froh gewesen. Ein, zwei Jahre später hat es dann eine Eklat in der Sektion Münchenstein. Der Präsident ist knallvoll zurückgetreten und dann sind alle so am Tisch gesessen, der Vorstand, und gesagt, ja, was machen wir jetzt, wenn wir jetzt die Sektion aufheben? Und dann habe ich gesagt, ja, das muss man dann so machen. Präsidentin. Das haben sie eigentlich nicht so genau können sagen, weil sie selber nicht im Präsidium gesehen sind. Und dann haben sie mich zum Paul Kuhus damals geschickt. Er war im Vorstand von der FDP Basel-Land und war Sektionenbetreuer gewesen. Und dann bin ich zum Paul Kuhus und er hat mir auch oben lang erzählt, was die Politik so alles macht und tut. Und ich bin dann rausgelaufen und habe nicht mehr gewusst, was war. Und habe es dann aber gleich gemacht. Und bin dann so eigentlich Schritt für Schritt weitergekommen, typische Leiterin, ich war Schulrätin gewesen, in der Gemeindekommission, bin dann in der FDP Basel-Land. Dort hat man auch gemerkt, die hat Zeit und die will. Und bin dann mal, weiss ich noch, von Peter Tobler angefragt worden, ob ich will die Leitung der Vernehmlassungen übernehmen. Und dann hat man das so schlecht erklärt, dass ich gemeint habe, ich muss alle Vernehmlassungen immer selber schreiben. Und dann dachte ich, nein, das kann ich nicht, ich bin weder Juristin noch sonst. Und ich sagte, ja, das kann ich nicht und so. Und dann ist das Ressort Veranstaltungen frei geworden. Ich dachte, das kann ich. Und bin dann so eingestiegen, bin dann Vizepräsidentin geworden und dann auch noch Präsidentin, aber auch das im ersten Moment mir nicht so recht zutraut. Ich dachte, ja, aber kann ich das? Und das ist auch etwas, vielleicht noch eine kleine Klammerbemerkung. Frauen und Männer, wenn sie angefragt werden für einen verantwortungsvollen Posten, sagen die gleichen drei Wörter. Frauen sagen, kann ich das? Und Männer sagen, ich kann das. Und ich habe wirklich in der Politik extrem viel profitiert, indem ich abgeschaut habe, wie Männer funktionieren. Und dann, gut, das mache ich jetzt auch. Und bin ins kalte Wasser gekommen und habe dann die Ämter ausgeführt. Und das hat mir auch mega Spass gemacht. Und nicht immer. Es sind zum Teil auch schwierige Situationen, auch gerade im Zusammenhang mit Medien. Aber das war eine super Lebensschule gewesen.
Das heisst, du hast dank der Politik von «Kann ich das?» zu «Ich kann das» gefunden.
Sehr gut, ja, genau.
Was muss man sonst noch, oder lernt man sonst noch, wenn man in Politik geht? Oder? Also man, also gerade als Aussenstehende denkt man, ja, die müssen ja sicher gut können schwätzen, die müssen sich gut vorbereiten, die müssen viel lesen, ich sage jetzt gerade so, die Dossier, die müssen viel wissen. Was ist das Tägliche als Politikerin? Ist das wirklich so?
Also ich finde, das Allerwichtigste ist, dass man zuerst eine eigene Grundhaltung hat. Dass man sich überlegt, für was steht man. Und dass man dann in den Einzelgeschäften schaut, wie kann ich die Grundwerte in diesem Geschäft erkennen oder widerspricht ein Geschäft diesen Grundsätzen. Als Beispiel Photovoltaikpflicht. Das widerspricht total meiner Überzeugung, einerseits von der Technologie, aber andererseits auch von der Verpflichtung her. Freiheit ist etwas Wichtiges, auch für Hauseigentümer. Und so findet man dann eigentlich in der Geschäft die eigene Linie und die eigene Argumentationsbasis. Und mir ist auch wichtig, die Nachvollziehbarkeit, egal um was für ein Geschäft es geht, auch wenn man eine Partei führt. Die Leute kann man nicht monetär führen wie ein Mitarbeiter oder über Mitarbeitergespräche, über Zielvereinbarungen, sondern man kann eigentlich immer nur über Nachvollziehbarkeit führen. Und das war eine super Lebensschule gewesen. Hat mich extrem geprägt. Ich bin sehr dankbar, dass ich das alles machen durfte und so viel lernen und an mir selber wachsen.
Und jetzt bist du seit 2015 Landrätin für die FDP, regelmässig zu Liestal an den Sitzungen. Wie ist es als Landrätin? Spezialisiert man sich hier auf bestimmte Gebiete? Oder was du vorher gesagt hast, man schaut alles an und versucht dann seine Haltung und deine Überzeugung und all die Werte überall hineinzubringen. Oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Also zuerst muss man ja sagen, das ist ja fast ein Ehrenamt. Ich frage immer wieder die Leute, was sie denken, wie viel man denn so verdient als Landrat im Jahr. Und da kommen dann so Zahlen zwischen 60 und 120'000 und ich kann das gerne offenlegen. Ich habe 10'000 Franken im Jahr. Das bedeutet, also das, was du machst, für das kriegst du sehr wenig Geld und du musst auch, also ich arbeite 100%, habe ein eigenes Geschäft. Also ist auch ein bisschen eine Frage vom Einteilen, oder? Vom Zeitmanagement, wie viel willst du für das Amt zur Verfügung stellen. Und damit ist auch schon klar, dass du nicht jede Vorlage kannst durchlesen. Also, es gibt Vorlagen, also die Klimastrategie 130 Seiten. Das ist ja gar nicht möglich, so viel Material in den Kopf hineinzubiegen und ist auch nicht nötig. Weil das Prinzip ist ja so, dass du in eine Kommission kommst. Im Idealfall ist das natürlich eine Kommission, die einerseits deiner Fähigkeit oder Lebenserfahrung entspricht oder auch deinen Interessen. Manchmal ist es halt nicht so, die Neuen, die kommen müssen, auch was übrig ist, ist meistens GPK, was ich im Übrigen nicht so gescheit finde, weil die Neuen wissen ja gar noch nicht, wieso es läuft. Aber mir hat's dann, also für mich ist von Anfang an klar gewesen, Bau- und Planungskommission interessiert mich und Umwelt und Energie. Und ich bin jetzt in der UEK, Umwelt- und Energiekommission, und finde das sehr spannende Themen. Deckt sich natürlich auch mit der Energieliga, die ich präsidieren darf. Und so habe ich dort meine Fachkompetenzen aufgebaut in diesem Bereich. Aber natürlich alles, was mir im Alltag begegnet, jetzt als eigene KMU-Inhaberin, oder auf der Strasse, oder beim Bauen mit Baubewilligungen, die viel zu lang gehen, bis sie da sind. Denkmalschutz, das beschäftigt mich und dort bin ich auch sehr offen und du Vorstöße einreichen, auch in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer, die ich im Übrigen sehr schätze.
Nur noch schnell, weil du vorhin gesagt hast, wegen dem Zeitaufwand, also um sich das vorstellen, schnell bildlich, oder? Das heisst ja plus minus alle zwei Wochen hat man einen Tag Sitzung als Landrätin, also im Landrat oder im Parlament. Dann sitzt man in einer Kommission, die tagt ja auch in einer gewissen Regelmäßigkeit, auch alle zwei Wochen oder plus minus, oder? Das ist auch ein halber Tag. Und dann gibt es noch eine ganze Vorbereitungszeit wahrscheinlich. Also das heisst, so über den Daumen peilt, was ist es, also anderthalb Tage pro Woche oder so?
Ja, ich werde das immer wieder gefragt. Ich finde das recht schwierig zum Einschätzen. Ja, die Nach- und Vor- und Nachbereitungszeit ist schon auch erheblich. Eben wenn, auch wenn du Vorstoss schreibst, dann musst du ja zuerst schauen, hat es schon mal so einen Vorstoss etwas Ähnliches gegeben. Du musst vielleicht schaust du noch in anderen Kantonen, machst mal ein Telefon mit einem anderen Kantonsrat oder Landrat, Grossrat und fragst, ob du einen Vorstoss übernehmen darfst. Dann hast du ja auch einen Auftritt zum Teil. Darfst du mal neu mit dem Referat halten, was sehr schön ist, wo aber natürlich, also ich mit meinem Perfektionismus nehme dann sehr viel Zeit, um auch Folien zu gestalten, zum überlegen, was sagst du dazu, verstehen das auch die Leute, oder dann zuhören, ist das genug nachvollziehbar. Und das abzuschätzen ist schwierig, aber ich würde sagen, also 15-20% über das Jahr ist es wahrscheinlich schon.
Und muss man aufpassen mit der Zeit, dass man, du hast es gerade gesagt, wegen der Spruch, du bist einmal Leiter in Kommunikation vom Kantonsspital Basel-Land. Hilft dir das? Also ein bisschen auch immer darauf zu achten, rede ich noch so, dass mich wirklich alle verstehen? Oder das ist ja oft ein bisschen das Problem, oder? Dass man dann entweder zu technisch wird oder zu kompliziert oder man ist schon, einfach schon zu weit weg eigentlich ein bisschen von der Basis.
Also am meisten geholfen hat mir, um das zu erlernen, meine Auftritt im Salonball damals noch, hat das geheißen, jetzt heisst es Sonntagstag, da hast du zugesagt, zwei Monate vorher, hast aber erst am Donnerstag vor dem Sonntag, was stattgefunden hat, drei Themen gekriegt. Wenn du Pech hast, sind das auch nationale Themen gewesen, wo du keine Ahnung hast. Das heisst, du hast dann irgendwie zwei Tage Zeit gehabt, dich einzulesen, und da habe ich auch meine riesige Mindmaps geschrieben, wo ich zuerst geschrieben habe, also um was geht es, Stichwort, was sind eigentlich die freisinnigen Ansätze, was ist wichtig, und wie transportiere ich das? Weil du weißt genau, du hast pro Thema, ich weiß gar nicht, sind das 10 Minuten, glaube ich, gewesen, mit drei Gästen.
Also du
weißt genau, du hast ein, zwei Minuten, ja. Du kannst schwätzen. Ja. Okay. Und ich habe so gelernt, das eigentlich so auszudestillieren. Und mir ist es auch immer wichtig, das, was du vorher gesagt hast, nicht zu technisch werden. Weil das, wenn jemand nicht in einer Vorlage drin ist, zum Beispiel eingemietet werden oder Mehrwertabgabe, und du vorher einfach über technische Details reden, da kommt kein Mensch draus, denkt so, ah, okay, um was geht es jetzt genau? Und das ist mir extrem wichtig, abzubrechen, um was geht es und was ist meine Meinung und warum ist das wichtig. In einer kurzen Zeit, was ich übrigens auch gelernt habe, egal was dich der Moderator fragt, du hast einfach deine Botschaft platzieren. Das hat mich wirklich
geprägt. Dann gebe ich dir jetzt einfach 10 Minuten Redezeit.
Ja, genau. Und das habe ich dann auch, von dem habe ich auch profitieren im Kantonsspiel als Kommunikationsleiterin. Das war ja auch extrem wichtig, Nachvollziehbarkeit zu schaffen. Da hat es eine Weekly Mail gegeben, wo jede Woche am Sonntag verschickt worden ist vom CEO, wo man berichtet hat, was ist Wichtiges gelaufen unter der Woche. Und da hat man ja verschiedenste Stakeholder von der Pflege über Chefarzt, über technischen Dienst, über weiß ich was, bis zum Restaurant, und du musst für alle irgendwo eine Botschaft haben und es muss für alle sympathisch überkommen, weil der CEO hat keine einfache Aufgabe in so einer komplexen Konstellation. Und das ist sehr spannend für mich und es hat mir auch mega Spass gemacht.
Jetzt bist du eine Vertreterin von KMU, du bist Inhaberin von einer Firma, bist im Landrat, und man sagt ja immer wieder, und das stellt man ja auch fest, oder, dass es immer schwieriger wird, Frauen und Männer zu finden, aus KMUs raus, die in die Politik gehen. Wahrscheinlich nicht zuletzt auch aus Zeitfaktor raus, oder? Oder was hast du das Gefühl, was ist das der Grund, warum es immer weniger
Also ich hat? Versuche ja oft an Veranstaltungen, Leute, die mit mir reden und dann ein politisches Thema anschneiden, und ich merke jetzt, die haben sich damit auseinandergesetzt, die Leute dazu zu motivieren, in die Politik zu gehen. Und alle sagen, oh nein, das könnte ich nicht, ich habe nicht die Geduld. Ich bin wirklich nicht eine Person, die bekannt ist für Geduld. Ja. Aber also als einigermaßen intelligenter Mensch weiß man ja, dass es in der Politik die Mühlen langsam mahlen und dass man Zeit braucht für die Themen. Das bedeutet aber nicht, dass man mit dem eigenen Charakter in der Kommission nicht einmal auftreten kann und sagen, so und so sehe ich das und nicht anders. Ich finde, das widerspricht sich nicht, und ich finde, das ist eigentlich auch eine Ausrede, die mich ziemlich nervt, weil wenn wir keine Leute mehr aus der KMU in der Politik haben, das wird nicht besser. Also das heisst, Bürokratie wird zunehmen, der Staat wird wachsen. Wir haben immer weniger Leute aus KMU und auch aus grossen Firmen, die bereit sind, in die Politik zu gehen. Ich denke, als Angestellte ist es früher so gewesen, dass grosse Firmen gesagt haben, du kannst Landort werden, wir schenken dir den Tag quasi, also die Lohn bleibt gleich. Dann, ja. Und dann hat man es gemacht. Heute sagen viele, ja, du kannst es machen, musst halt auf 80% reduzieren. Und dass das dann noch der finanzielle Aspekt viele davon abhalten, das kann ich schon nachvollziehen. Ich habe natürlich den Vorteil, als Firmeninhaberin kann ich mir trotzdem den gleichen Lohn geben. Yeah. Und kann mir auch die Zeit total frei einteilen. Das ist natürlich ein riesen Vorteil. Ich sehe schon den Konflikt, wenn man als Angestellter nicht so viele Freiheiten hat.
Und das sind dann irgendwie so ungleiche Spiesse, oder? Weil wenn jemand in der Verwaltung schafft, kriegt er ja gewisse Tage dann auch zahlt für das, für so ein öffentliches Amt, so viel ich weiss.
Ja, wahrscheinlich schon, ja. Also es gibt ja schon auch...
Das wäre dann der Unterschied. Also, das heisst, es ist schon eine grosse Herausforderung, wieder zu schauen, dass mehr aus der KMU-Welt in Politik gehen.
Absolut.
Jetzt kann man sagen, du bist das Karriereleiter immer ein bisschen aufgestiegen, oder? Und eben aus dem «Kann ich das?» in «Ich kann das?». Das nächste höhere Amt wäre jetzt Regierungsrätin beispielsweise oder national. Ist das etwas, was dich reizt? Oder sagst du, nein, so wie es jetzt ist, ist gut, weil ich habe noch einen Beruf nebendran?
Ja, es ist lustig, dass du das erwähnst. Ich mag mich gut erinnern, als ich so Anfangs 30, Mitte 30 war, habe ich gedacht, wow, Regierungsrat. Ich mag mich, Andreas Kölreuth, ich mag mich gut erinnern, ich habe ihn kennt und immer, wenn er kam, habe ich gedacht, oh, ein Regierungsrat. Das war für mich extrem erstrebenswert und ich hätte mir nie vorstellen können, dass das im Bereich vom Erreichbaren für mich würde liegen. Als ich dann in den Landrat gekommen bin und auch als ich Parteipräsidentin war, habe ich immer mehr hinter die Kulissen gesehen, auch mit Sabine Pégrand, habe ich gesehen, wie das Arbeiten als Regierungsrätin ist, wie das auch nicht einfach ist, mit der Verwaltung zusammen Strategien entwickeln, die dann eigentlich im Sinn von der amtierenden Regierungsrat liegen. Und je länger ich reingesehen habe, desto mehr denke ich, das ist nicht so ein befriedigendes Amt. Also du bist extrem exponiert. Die Medien verrissen dich gerade, vor allem die bürgerlichen Regierungsräte, wenn mal etwas nicht gerade so läuft, wie sie sich das vorstellen. Du hast eine Verwaltung, die zum Teil auch links praktisch. Also wahrscheinlich müsste es möglich sein, dass man, wenn man als bürgerliche Regierungsrätin ins Amt eintritt, dass man auch gerade könnte die Leute wechseln und Leute mitbringen, die die eigene Überzeugung haben. Weil das kann ja nicht sein, dass man zuerst muss den anderen erklären, wie die eigene Überzeugung ist und sie müssen dann contre-coeur eine Vorlage vorbereiten. Ich glaube, man müsste so machen, was ich gehört habe, dass der Beat Jans ja gemacht hat. Er hat auch sehr viel mitgenommen von Basel, Leute, die gleich denken wie er, und das ist dann wahrscheinlich schon ein angenehmes Arbeiten. Aber das immer im Fokus von der Öffentlichkeit stehen, das ist nicht immer ein angenehmes Gefühl. Ich habe das zum Teil auch selber gemerkt, auch als ich noch Parteipräsidentin war und viel in den Medien war. Du hast zum Teil schon angeschaut von den Leuten und du hast das Gefühl, ja, die beobachten dich, du kannst nicht einfach im Schlabberbulli einkaufen, du musst immer schön adrett gekleidet sein. Das sind so Begleitumstände, die nicht immer angenehm sind. Und heute denke ich, auf der einen Art würde es mich lusten, einfach nur 4 Jahre mal aufräumen und einmal den Laden so einrichten, wie es mir würde, wenn ich finde, wie man den Kanton sollte prägen. Auf der anderen Seite als Firmenbesitzerin und Geschäftsführerin habe ich natürlich Freiheiten, die ich nicht hätte als Regierungsrätin, und das aufzugeben. Weiss ich nicht, ob ich das noch will in meinem Alter.
Aber ich nehme deine Wort, dass es abgeschlossen ist, es nicht.
Ja, das ist jetzt eine schwierige Frage. Also, es müsste ganz, ganz viel stimmen. Aber ich habe ein Geschäft mit einem Geschäftspartner zusammen, und das wäre schon auch nochmal ein Riesenthema, wenn ich jetzt einfach wirklich sage, du, gell, ich kandidiere im Fall für eine Regierungsrat, bist dann vielleicht 4 Jahre allein. Also das kannst du auch nicht machen. Ja. Loyalität ist für mich auch sehr wichtig und Verlässlichkeit.
Und was du sagst, haben wir bei der Bundesratswahl, ich habe es auch ein bisschen gesehen, oder? Früher haben wir gesagt, Bundesrat, das ist das Höchste der Gefühle, oder? Und jetzt wird es immer schwieriger eigentlich, dort überhaupt auch für einen Bundesrat, oder? Wahrscheinlich auch aus den Gründen, die du gesagt hast, ein bisschen jemanden zu finden. Es wird ja
es
immer das Gleiche eigentlich,
oder? Es hängt natürlich auch fest noch mit der Zusammensetzung vom Parlament zusammen. Ich meine, vor 15 Jahren haben wir mit der SVP und der FDP zusammen die Hälfte von der Stimmen gehabt im Land, also 45, und hast noch jemanden müssen finden von der damals CVP, mhm, und dann hast du die Tücher im Trockenen gehabt. Heute ist es schwierig, wir haben nicht mehr zusammen die Hälfte, wir müssen die Leute von der Mitte überzeugen, es ist jedes Mal ein Kampf, und wenn du als Regierungsrat weisst, du musst für jedes Geschäft kämpfen. Also gerade wenn du bürgerliche Politik machen willst, Mobilität, das ist ein Riesenthema. Wenn du eine Strasse bauen willst, das ist fast unmöglich in der heutigen Zeit. Und das ist dann natürlich schon sehr unbefriedigend. Mhm. Also es braucht da sehr starken Charakter, wenn man will Regierungsrat sein.
Jetzt bist du Landrätin, und wenn wir politisch noch schnell abschließen, bist du, wie gesagt, auch noch Präsidentin vom Hauseigentümerverein Münchenstein und Präsidentin von der Energieliga. Sind das so Ämter, wenn man in der Politik ist, dann rutscht man dort einfach rein, oder braucht es auch dort schon auch nochmal Herzblut und nochmal ganz speziell auch die Möglichkeit, vielleicht zu sehen, oder, dass man selber noch mehr Einfluss nehmen kann?
Ja, also ich glaube, für mich ist es wichtig, dass, wenn ich etwas mache, dass das ein Thema ist, das mich eh schon immer begleitet hat. Ich bin nicht einfach am Ämtli suchen. Hauseigentümerverein Münchenstein ist noch lustig. Ich bin etwa im 2006 gefragt worden, ob ich das Präsidium übernehmen. Ich dachte, nein, das kann ich nicht. Und irgendwie, ja, 18 Jahre später hat es wieder eine Vakanz gegeben, und man hat mich gefragt, ob ich will in den Vorstand. Dann habe ich gesagt, nein, nicht in den Vorstand, ich mache das Präsidium.
Aber ich kann das.
Ich kann das. Und habe dann das mit Freude übernommen, mhm, und gestalte das auch mit Freude, weil ich auch die Erfahrung habe von der FDP, wie man die Themen angehen muss und welche Themen man, mhm, angehen muss. Und das ist die Bedürfnisse von der Hauseigentümer sind mir sehr wichtig. Ich habe selber auch ein Haus. Ich sehe, wie da immer mehr Angriffe auf das Privateigentum von linksgrüner Seite stattfinden. Und ich will da mit aller Kraft helfen, dem Widerstand zu geben. Weil die haben alle Eigenkapital angespart, und die sind in ihren Einfamilienhäusern und müssen investieren. Und wenn etwas kaputt geht, kannst du nicht im Vermieter anrufen, du musst es selber zahlen. Und das hat einen Wert. Und ich finde nicht, dass man die alle in die Ecke schieben kann. Ja, das sind alle, das sind alles gut verdienende und haben eine Porsche, mhm, in der Garage. Und da mache ich das eigentlich schon mit Leidenschaft, weil das meiner Grundüberzeugung entspricht. Und die Energieliga hat sich einfach ergeben aus meiner Tätigkeit in der Umwelt- und Energiekommission. Und das hat mich auch, es ist ein sehr, sehr komplexes Thema, und hat mich von dem her auch fasziniert, weil es komplex ist. Und weil ich auch gemerkt habe, das kommt eigentlich niemand richtig draus. Alle reden so ein bisschen etwas. Und dann gibt es einige, die technisch sehr versiert sind. Die reden dann über technische Details, wo aber auch kein anderer Mensch sonst rauskommt. Und es hat mich eigentlich, ich wollte mir das Thema, das Wissensgebiet so Schritt für Schritt erobern. Und wenn du natürlich in einem Amt bist, dann bist du noch mehr motiviert und willst du Fachkompetenz aneignen. Du willst nicht einfach präsidieren und weisst eigentlich nicht Bescheid. Und so hat sich das ergeben. Ja.
Und selber auch eine Stimme sein und eben nicht nur quasi, ich sage jetzt, was die Medien halt berichten und so, und dann einfach nachschwätzen, sondern wirklich selber sich auch die Meinung bilden und die Möglichkeit der Bevölkerung zu geben und den Interessierten, sich eine Meinung können zu bilden. Ich glaube, das ist auch noch wichtig.
Ja, oder? Also ich bin seit Kind, habe ich es gehasst, wenn man mir gesagt hat, was ich wie soll, mhm, machen. Ich wollte immer selber denken. Ich habe mir auch nie etwas sagen lassen, wie etwas ist. Ich habe mir das Wissen selber nochmal erarbeitet. Selbst wenn ich dann auf den gleichen Weg gekommen bin oder den gleichen Entscheid, ich wollte aber sicher sein, dass ich mir das selber erarbeitet habe, geistig. Mhm. Und ja, das ist schon eine grosse Motivation.
Das ist das Politische, da könnte man noch lange drüber reden, auch vielleicht über die aktuelle Energiepolitik, vielleicht schnell da noch, bevor wir jetzt weggehen, doch noch schnell ein aktuelles Wort dort dazu, oder? Also, so ein bisschen der, ich sage jetzt, in der Schweiz kommt so langsam ein bisschen der Pragmatismus wieder zurück und ein bisschen weg von der Ideologie, oder was ist der Eindruck? Also, ich glaube, die Bevölkerung versteht langsam schon, oder? Auch mit Blick auf rundherum, dass man, das ist ja das Anliegen von der Energieliga, oder, dass man da mit Augenmaß dran muss und dass man, da sind wir wieder ein bisschen, was du am Anfang gesagt hast, der Wohlstand, wo unsere früheren Generationen eigentlich erwirtschaftet haben, dass man zu dem Sorge tragen.
Ja, du hast einen grossen Topf aufgemacht. Im Grundsatz, oder, wird der Klimawandel von Linksgrün aus meiner Sicht missbraucht, um schleichend den Sozialismus einzuführen. Das sind jetzt sehr harte Worte. Wenn man aber zum Beispiel eine Klimastrategie mit über 130 Seiten anschaut und analysiert, was Massnahmen drin hat, die bis dahin gehen, dass man soll teilen statt besitzen, dass man soll Sachen reparieren statt neu kaufen, ist ja okay. Das macht aber, glaube ich, jeder, der gesunden Menschenverstand hat, sowieso. Nur ich sehe dort einfach mit diesen Bestrebungen auch in der Mobilität, dass man eigentlich durch Individualverkehr so will verunmöglichen, dass die Menschen lieber den ÖV brauchen. Das entspricht einfach nicht unserem Freiheitsdenken, wo jeder jeden Tag selbst neu entscheidet, nehme ich das Tram, nehme ich den Bus, nehme ich das Velo, nehme ich das Auto. Einfach die größtmögliche Freiheit. Und unter dem Klimawandel kann man natürlich ganz viel verargumentieren und sagen, ja, wir müssen etwas machen, jetzt müssen wir Photovoltaikpflicht machen oder es gibt ja da wirklich ganz viele Ideen, wie man dem möglich drohenden Energiemangel kann begegnen kann. Und ich glaube, wir dürfen einfach nicht vergessen, dass wir mit unserer kleinflächigen Schweiz können alle Strom abstellen, alle Heizungen abstellen, aber am Gesamtklima würde es nichts verändern. Und das stellt sich die Frage halt von der Relation. Also eben unser Wohlstand, den wir eigentlich anlangen. Und auf der anderen Seite die Wirksamkeit. Und das ist mir schon ein grosser Treiber, um einfach gesunden Menschenverstand in die ganze Diskussion hineinzubringen. Ich bin sehr froh, dass man jetzt, heute ist wieder ein Artikel in der NZZ, wo auch jemand sagt, die Ziele können wir bis 2050 gar nicht erreichen. Und das ist ja der Mechanismus, wo Linksgrün gemacht hat. Sie sagen, wir müssen Ziele haben. Wir definieren die Ziele. Und dann gehen wir mit denen vor das Volk. Und alle sind hilflos, weil es so ein mega komplexes Thema ist. Und sagen, ja, Ziele sind eigentlich schon gut, wir müssen uns ja Ziele setzen. Okay, dann hat man die Ziele verabschiedet. Und dann kommt dann der Hammer, dann kommen die Massnahmen. Und dann kann man aber nicht sagen, ja, aber macht das Sinn, die Massnahmen? Ja, nein, wir haben die Ziele, wir müssen die Massnahmen ergreifen, sonst können wir die Ziele nicht erreichen. Und so ist es eigentlich Stück für Stück gelaufen in den letzten 10 Jahren. Ich finde, wir kommen keinen Schritt weiter. Im Gegenteil, eben, wir schränken uns ein mit null Wirkung. Und ich hoffe mir schon, dass man da wieder pragmatischer wird, dass man eben nicht mit Gebot und Verbot agiert, sondern auch auf Technologiefortschritt hofft und setzt. Und dass der Staat eigentlich eher Ermöglicher ist als Verhinderer.
Und irgendwo Balance finden zwischen gar nichts machen und das Maximum machen. Die richtige Balance.
Ja, also gar nichts machen, das ist ja auch etwas. Dann heissen ja die Bürgerlichen oder so Leute wie ich, die sich wehren gegen gewisse Massnahmen, wir wollen gar nichts machen. Das stimmt überhaupt nicht. Also wenn man ein neues Haus baut, ist ja klar, dass man keine fossile Heizung einbaut. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man den Energieverbrauch reduzieren kann. Aber ganz sicher nicht auf Kosten des Einzelnen. Und ich glaube, wir müssen wirklich schauen, dass der Staat hilft, auch mit den Voraussetzungen, dass Entwicklung kann stattfinden kann. Wir sind das Land von der Bildung. Unser Rohstoff ist Bildung. Wir haben eine ETH. Dort müssen Entwicklungen stattfinden, wie wir können, Energie produzieren ohne CO2-Produktion.
Das Thema können wir dann in der Energieliga und in den Podcast noch weiter vertiefen. Jetzt vielleicht zum Abschluss doch noch das Berufliche. Also auch dort ist dort auch irgendwann einmal, du hast mit dem Stefan Sick eine Firma gegründet, ist dein Geschäftspartner, eben die SBS AG, wo der Sitz da im HDW hat. Vorher bist du einmal, hast du erzählt, 100% Hausfrau gewesen und dann irgendwann bist du Leiterin Kommunikation gewesen, unter anderem auf dem Kantonsspital. Ist dann auch irgendwann der Moment gekommen, wo du gesagt hast, ich kann das. Und damit gemeint, eine Firma gründen und die zum Erfolg bringen?
Ja, ich hatte einen rechten Wechsel in meinem Leben, als ich 44 war, als ich mich getrennt habe von meinem damaligen Mann. Für mich war klar, ich will mich noch mal neu erfinden. Für mich war klar, ich will nicht einfach jetzt weiter Mami sein. Meine Kinder sind dort 13, von 11 und 13 gewesen. Und möglichst viel Unterstützung vom Ex-Mann bekommen. Für mich war klar gewesen, ich will auf eigenen Beinen stehen, auch finanziell. Und das ist eine riesige Chance, dass ich jetzt eigentlich aus dem Hausfrauen-Dose, die schön war, aber die mich nicht 100% erfüllt hat, nochmal etwas machen kann im Leben. Und habe dann ja die Chance gekriegt, als Kommunikationsleiterin im Kantonsspital anfangen. Ich habe keine Ausbildung als Kommunikationsleiter. Ich bin einfach ins kalte Wasser gegumpt. Ich dachte, meine Erfahrung in der Politik, ich kann das schon. Und habe dann eigentlich noch meinen Wunsch erfüllt, nach einer Weiterbildung, ich habe eine EMBA gemacht an der Fachhochschule, ich habe immer ein bisschen bedauert, dass ich nicht habe studieren konnte und habe das nachgeholt, quasi beweisen, dass ich das kann. Ich habe zwar alles schon Learning by Doing gemacht in meinem Leben, aber den Ausweis und das Zertifikat dann habe, doch, du kannst das, das hat mir sehr viel bedeutet. Und in der Zeit, als ich das EMBA gemacht habe, haben wir dann auch die Firma gegründet. Ich bin mega stolz, wir haben jetzt 10-Jährige dieses Jahr. Und auch dort war eigentlich der Treiber nach Freiheit, nach Eigenbestimmung. Und mit meinem Geschäftspartner habe ich das Glück, dass wir wirklich sehr gleich ticken. Und wir sind beides Problemlöser. Wir denken in Lösungen und nicht in Problemen und das hat uns beflügelt und wir haben gesagt, wir machen das. Aber also es war nicht einfach so easy peasy gewesen. Wir haben unser Jahr Zeit gegeben, einen Businessplan geschrieben, wir haben erste Projekte akquiriert, weil wir beide jetzt mit dem Leben stehen. Und das ist auch eine Frage vom Stolz. Du gründest eine Firma, nach 2 Jahren sagst du, ups, es ist nicht gegangen. Ja. Und ich mag mich erinnern, es hat so ein paar Personen gegeben, die so hinterher gesagt haben, ja, die schafft doch das nicht und so. Heute haben wir es allen bewiesen. Wir haben es 10-Jährige, die Firma läuft super. Wir können immer noch unsere Werte, wir haben Anspruch an Qualität, aber auch gute Firmenkultur, das Umgehen miteinander, wie gehen die Leute um, das ist mir extrem wichtig, auch eine Fehlerkultur leben, Wertschätzung geben, das macht mir viel Freude und das ist auch etwas, wo ich zu oben heimgehe und denke, ja, es war ein super Tag gewesen.
Also unter anderem, wie gesagt, das HDW he, ist von euch, das ganze Innenleben vom HDW. Ich gehe mal davon aus, du läufst ja jeden Tag hier ein und aus. Das ist jeden Tag ein gewisser Stolz, den man hier hat, oder?
Ja, also das ist natürlich eine riesige Chance gewesen, die wir bekommen haben. Wir dürfen ab Core & Shell das Haus gestalten. Und mir ist es immer wichtig zu sagen, Look and Feel, Materialien und Farbkonzept, das ist wie ein Teilprojekt gewesen. Viel wichtiger war, was soll in diesem Haus stattfinden, wie sind die Räume konzipiert, wie sind die Arbeitsprozesse, wie flexibel ist es, wenn eine Idee nicht funktioniert, kann man so ohne grosse bauliche Massnahmen einem anderen Zweck zuführen. Und so haben wir dann, also das war ja leer, es hatte keine Band, sondern man hat einfach gesagt, ah, okay, im EG findet, ist das Auditorium, ist das Restaurant, kann man alles mieten, im ersten OG ist die Sitzungszimmerlandschaft. Und oben sind dann die Mietflächen. Und wo man dann, was dann darum gegangen ist, zu sagen, ja, aber was hat das für ein Look und Feel? Haben wir einfach gesagt, wir wollen kein kaltes Gebäude. Also viele Neubauten, Gauschine, viel Beton. Und dann haben wir gesagt, ja, es ist ein bisschen kühl da drin, obwohl es von der Raumtemperatur nicht kühl ist. Und wir wollten die warme Atmosphäre oder eigentlich auch das Baselbiet ins HDW reinbringen. Und die Materialvielfalt, die man überall sieht, Boden, Wand, Decken, Grün, das zieht sich durch alles durch. Und das hat mir schon 2, 3 schlaflose Nächte beschert. Auch die Gestaltung der Sitzungszimmer, kommt das gut an? Finden das die Leute cool oder finden sie es total doof? Dann hat man es wieder ändern. Und ja, das ist eine riesige Befriedigung. Es war eine riesige Arbeit, eine grosse Verantwortung, aber es ist eigentlich eines der schönsten Projekte, die ich in meinem Leben machen durfte. Dass wir jetzt den Erweiterungsbau machen dürfen, umso schöner. Das HDW braucht mehr Veranstaltungsfläche. Wir sind oft zu eng. Also wenn das ganze EG und erst OG vermietet ist, dann können die Mieter nicht zu Mittag essen, weil alles besetzt ist, belegt ist. Und jetzt gibt es eine Erweiterungsfläche mit der Orangerie, wo auch einen speziellen Look wird haben. Nochmal ein bisschen anders, aber doch gleich. Mehr sage ich nicht dazu. Ich freue mich dann, wenn wir es dürfen dann öffnen und vor allem, wenn es dann geklappt wird. Also ich bin auch jedes Mal, wenn wir Anlass hier haben, mega stolz und denke, wow, ich schaue in die Gesichter der Leute, die fühlen sich wohl. Jemand, der erst mal reinkommt, sagt, wow, das ist dann cool. Das ist auch also ein unbeschreibliches Gefühl und ich glaube, mehr kann man nicht erreichen im Leben, als dass man mit der eigenen Arbeit bei anderen Menschen etwas Positives auslöst.
Was macht ihr sonst noch für Projekte? Also, wer kann zu euch kommen und sagen, Macht man das bitte auch? Oder
also ich sage mal, was wir nicht machen, wir machen keine Einfamilienhäuser, weil ich sage immer, wir machen keine Eheberatungen. Aber nein, wir haben uns spezialisiert auf grössere Geschichten. Alles, was mit Arbeitsprozess zu tun hat. Mhm. Spitäler, Alterswohnen, Altersheim, Bürobauten, auch Mehrfamilienhäuser. Und zuerst reden wir immer nur über Arbeitsprozesse. Wie arbeiten du? Wie wollen wir in Zukunft arbeiten? Was ist praktisch? Was ist unpraktisch? Bevor wir einen ersten Strich zeichnen, machen also Nutzergruppen. Gerade in den Spitälern ist es wichtig, dass alle mitdenken können, weil sonst wird das nicht mitgetragen. Wenn jemandem einfach etwas Neues aufgezwungen wird, dann hat das selten Erfolg. Ja, wir haben wirklich sehr unterschiedliche Projekte, darum ist kein Tag gleich wie der andere. Wir haben sogar dafür zwei Restaurants schon bauen, das Dio Mio und das Gevoi, auch ein super Projekt. Ja, wenn man dort geht, geht's nachts essen und sieht, wie die Leute schwätzen und sich wohlfühlen und so, ist ein mega, mega schönes Erlebnis.
Vielleicht zum Schluss, so nicht der Blick, was ist in 10 Jahren, aber so generell so in Zukunft, ist das etwas, was dich beschäftigt, wo du sagst, ja, also, wo bin ich in 5 Jahren oder was mache ich in 10 Jahren? Oder sagst du, ich lasse ein bisschen auf mich zukommen?
Also eigentlich möchte ich fast ein bisschen Zeit anhalten. Ich möchte kein Jahr zurück, weil ich finde, in meinem Alter hat man so viel Lebenserfahrung, ist so gesetzt, es kann mich nicht mehr umwerfen. Ich habe jetzt Respekt davor, älter zu werden, was das macht mit dem Körper, mit der Energie. Mhm. Ich hoffe, dass ich lang gesund bleibe, das ist mir das Wichtigste. Aber sonst würde ich gerne mein Leben so weiterleben, in dieser Vielschichtigkeit und Begegnungen mit den vielen verschiedenen Menschen und Freundschaften, die da entstanden sind. Ja, ich hoffe, es geht so weiter.
Beruflich sicherlich, wenn ich das so auch deine Worte entnehme, oder? Und auch die Freude, die du hast, und politisch?
Ja, also es gibt Landratstage, wo ich so denke, oh, soll ich jetzt wirklich nochmal kandidieren? Aber im Grundsatz ist klar, ich will nochmal antreten, ich darf nochmal antreten, ich darf die 4. Legislatur, man darf ja 4-mal. Mhm. Doch, ich will das schon noch weitermachen. Ich halte mich dann einfach an die guten Momente. Aber ich merke, dass ich jetzt mir über die Jahre schon auch ein Standing erarbeiten konnte. Und das ist ein schönes Gefühl. Ich merke auch an Veranstaltungen, wenn ich auftreten darf, zum Beispiel im Rahmen von HEF, Hauseigentümerveranstaltungen, dass die Leute nachher zu mir kommen. Und das ist mir jetzt letztes Jahr so das erste Mal richtig aufgefallen, dass die Leute gesagt haben, Dankeschön vielmals, Frau Frey, dass Sie das machen. Ich kriege auch manchmal Mail, wo Leute sich bedanken. Die anscheinend gehen ja mal schauen, was für Vorstöße reicht man ein. Und das ist eigentlich schon sehr motivierend, weil man macht es ja nicht nur für sich. Also ist, ich bin nicht einfach zu mich selber darstellen in der Politik. Ich will in der Politik etwas bewirken. Und wenn man dann merkt, die Leute registrieren das und sagen auch Danke. Das ist eigentlich viel schöner als die 10'000 Franken.
Und es braucht manchmal einfach ein bisschen länger, oder? Bis wahrscheinlich die Leute merken, die ist in der Politik, die macht das. Oder? Es braucht schon immer manchmal eine gewisse Zeit, oder? Bis man dann auch, ja, vielleicht auch versteht, was steht sie, oder? Und sie setzt sich ein für uns. Und das braucht manchmal halt einfach ein paar Jahre. Oder? Und darum wäre es ja fast schade, wenn du würdest sagen, nach 3 Amtszeiten oder so, die 4. lasse ich legen.
Also, ich nehme jetzt an, du meinst das so. Ja, ich fand es sehr schade.
Ich meine das so. Wie soll ich es anders meinen?
Das könnte ja eine rhetorische Frage sein. Nein, aber rhetorische Frage. Doch, ich trete nochmal an. Das ist mir klar, wenn alles gut läuft.
Gut, außer je nachdem, Regierungsrat oder was auch immer. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber Landrätin auf jeden Fall.
Absolut.
Weil es am Schluss, kann man es sagen, unterm Strich gleich irgendwie Spass macht.
Ja, Spass ist das falsche Wort. Ich glaube, es gibt eine Befriedigung. Ich meine auch die ganze Allgemeinbildung, die man über die Jahre hat können ausbauen, das ist ein riesiges Geschenk. Also früher, als ich 20 war und in eine Gruppe reingestanden bin, bin ich immer so in einem Müsli dort gestanden und denke, oh, wow, die wissen dann gut Bescheid. Heute kann ich, egal wo ich hingehe, ich kann mitdiskutieren, ich kann wertvolle Inputs geben. Und das ist schon, das macht einem wirklich zufrieden. Und ich glaube, Zufriedenheit ist ein guter Ausdruck dafür.
Ganz herzlichen Dank, Christine.
Dankeschön dir.